Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte. Und heute schauen wir uns an, was die USA so amerikanisch macht. Es geht nach Texas. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen und die von morgen ein wenig besser zu machen. Heute gibt es noch einmal eine Folge aus den Südstaaten der USA zu hören, wo ich ja im Herbst für 2 Monate unterwegs war. Wenn du hier jetzt schon eine Weile mit dabei bist im Podcast, dann hast du vielleicht schon die ein oder andere Episode von vor Ort noch gehört. Und wenn du das getan hast, so hast du, hoffe ich, auch schon einiges über die Geschichte dieses doch irgendwo merkwürdigen Landes und dieser komischen Army-Gesellschaft da gelernt. Heute wird es aber um einen sogar für diese schon einigermaßen merkwürdigen USA nochmal merkwürdigeren Ort gehen, nämlich um Texas und wie dieser heute Staat eigentlich die gesamten USA so gewaltig mitprägen konnte. Bleib auch heute aber bis zum Schluss dran, denn auch am Ende dieser Folge gibt es wieder einen Déjà-Klugschiss zu hören. Heute mit Rückmeldungen zum Thema Fundamentalismus und natürlich einer Frage zur Folge von heute. Und zuletzt noch eine Bitte. Bitte nimm dir ganz kurz die Zeit, hol mal kurz dein Handy raus und abonniere diesen Podcast oder folge ihm in der App, wo du ihn gerade hörst. Das würde mir riesig helfen. Und damit starten wir rein. Die Sonne ging unter über der Alamo. Die Texaner waren erschöpft und hungrig. Sie hatten bereits 13 Tage der mexikanischen Belagerung hinter sich. William Travis, der Kommandant der Alamo, stand an diesem Abend auf der Mauer und blickte in die Dunkelheit hinaus. Er wusste, ihr Kampf würde morgen enden. »Gentlemen«, sagte er zu seinen Männern, »wir werden morgen sterben. Aber wir werden nicht kampflos sterben und wir werden nicht sinnlos sterben. Wir werden unsere Leben für Freiheit und Unabhängigkeit geben.« Die Männer jubelten. Sie waren bereit für den Tod, wenn es denn so sein sollte. Am nächsten Morgen brachen die mexikanischen Truppen noch vor Tagesanbruch zum Angriff auf. Sie waren in großer Zahl und sie waren entschlossen, die Alamo zu erobern. Die Texaner waren chancenlos. Sie wurden überrannt und starben bis zum Letzten. So spielte sich der letzte Tag des Kampfes um Alamo im Jahr 1836 ab. Oder zumindest erzählte mir so eine künstliche Intelligenz die Geschichte, als ich nach einer dramatischen Nacherzählung gefragt habe. Und genau dorthin bin ich im Oktober letzten Jahres auch gefahren. Nach Alamo, dieser Festung und eigentlich ehemaligen Missionsstation in San Antonio, Texas, um dir diese Geschichte zu bringen. Natürlich habe ich da vor Ort auch ein paar Fotos gemacht. Und die findest du in den Shownotes verlinkt. Aber warum? Fragst du dich nun vielleicht. Dem Intro nach zu urteilen, klingt das ja doch verdammt nach so einer alten Militärgeschichte und so etwas gibt's bei Déjà-vu doch sonst nicht zu hören. Und da hast du auch recht, ne? Das ist schon richtig. Wenn es hier wirklich nur um irgendeine Schlacht oder irgendeinen Krieg mit irgendwelchen angeblichen Helden samt ihrer ach so großen Ideale und Egos ginge, dann würde ich ja tatsächlich nicht davon erzählen. Weil, ganz ehrlich, die Geschichte großer Männer und ihrer Kriege, die findest du auch anderswo, eigentlich fast überall, da muss ich jetzt keinen Beitrag dazu leisten. Ich erzähle dir diese Geschichte heute vielmehr deshalb, weil sie uns eben doch viel über diesen Teil der Welt erzählt. Und nicht nur über Texas, sondern auch darüber, wie die USA zu dem wurde, was sie heute ist. Sowohl im territorialen Sinn, wie auch in Bezug auf die, nennen wir es mal, amerikanische Selbstwahrnehmung. Damit passt diese Folge also wunderbar zu den anderen, die ich die letzten Monate über ja schon aus den USA mitgebracht habe. Sie ist ein weiteres Puzzlestück und auch die Themen von heute haben wir im Verlauf der letzten Monate teilweise eben schon angeschnitten. So ging es ja in der Western-Folge gemeinsam mit Epochentrotter im Oktober um die Expansion der USA nach Westen und die Bedeutung der Frontier für die amerikanische Geschichte. Und auch die Doppelfolge zur Vertreibung der Cherokee spielt ja zu guten Teilen in diesem Kontext. Heute soll es da einfach nochmal ein wenig konkreter werden. Wir stellen uns nämlich die Frage, wie geschah es denn eigentlich, dass die USA an all diese Gebiete in ihrem Westen kam? Weil die waren ja schließlich nicht immer amerikanisch gewesen, da waren ja auch noch andere Leute. Indigene auf der einen Seite, aber auch europäische Kolonialmächte auf der anderen. Und das ist dann doch eine ziemlich wichtige Frage in diesem Kontext und ich würde noch hinzufügen, ohne den Erwerb dieser Gebiete im Westen und ohne der ganz besonderen Art, wie die erworben wurden, wären die USA heute ein doch sehr anderer Staat und auch eine andere Gesellschaft. Wenn das mal kein Versprechen für diese Folge ist. Machen wir zu Beginn doch nochmal einen kurzen Zwischenstand zum Zeitpunkt der amerikanischen Unabhängigkeit gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Wie sahen da jetzt die territorialen Verhältnisse in Nordamerika aus? Nun, erstmal entstand.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da ja natürlich mit den unabhängigen USA ein neuer Staat. Aber dessen Grenzen waren doch sehr deutlich beschränkt. Die ursprünglichen 13 Kolonien sind ja allesamt entlang der Ostküste. Deren direktes Hinterland in Richtung Westen, dann jenseits der Bergkette der Appalachen, wurde von diesen Staaten zwar auch schon in Anspruch genommen und war teilweise auch schon durch sie besiedelt, aber spätestens wirklich der Mississippi bildet dann doch die endgültige Grenze dieser jungen USA. Und der Mississippi fließt ja nicht ganz im Zentrum, sondern eigentlich östlich des Zentrums von Norden nach Süden durch die USA durch. Und man muss auch ergänzen, auch das Land vor dem Mississippi in Richtung Osten war ja keineswegs durchgehend US-Land. Habe ich ja schon durchklingen lassen. An vielen Orten, vor allem im Süden und auch im Norden, entlang der großen Seen, haben nach wie vor zahlreiche indigene Nationen gelebt und diese würden ja erst im Laufe der nächsten Jahrzehnte oft brutal umgesiedelt werden. Aber gut, dafür empfehle ich dir nun wirklich meine Doppelfolge zu den Cherokee von Dezember und Januar. So oder so, jenseits des Mississippi sah die Sache schon nochmal ganz anders aus. Sogar wenn man die Indigenen gänzlich ignoriert, wie es ja ohnehin immer üblich war. Weil die Gebiete entlang des Flusses, selbst ja bis hinauf ins heutige Kanada, waren im 18. Jahrhundert noch französisch besetzt. Sie nannten es nach ihrem König Louisiana. Direkt dahinter dann im Westen beginnt das gigantische spanische Kolonialgebiet, das sich vom heutigen Mexiko bis weit rauf in die Rocky Mountains und bis nach Kalifornien rein erstreckte. Und obendrein war übrigens auch noch Florida und die gesamte US-Südküste da am Golf von Mexiko auch noch spanisch beherrscht. Das heißt, mit der Unabhängigkeit, Stand 1770er Jahre, sind die jungen USA geradezu umzingelt. Nicht nur von indigenen Nationen, sondern eben auch von konkurrierenden europäischen Ansprüchen. Gleichzeitig setzt sich aber in der Zeit auch eine gewisse Idee in vielen Köpfen in den USA fest, und das ist die Idee der Manifest Destiny. Dass dem weißen amerikanischen Mann irgendwie von Gott oder so versprochen ist, sich und seine Kultur über den ganzen Kontinent bis zum Pazifik hin auszubreiten. Und wenn das so ist, dann würde man doch wohl einen Weg finden. Und damit starten wir dann auch ins turbulente 19. Jahrhundert. Es würde gar nicht lange dauern, bis sich für die USA die erste Gelegenheit genau dazu auch bot. Weil Ende des 18. Jahrhunderts kam es ja immerhin in Frankreich zu einem, na, wollen wir es mal, kleineren Regierungswechsel nennen. Irgendwer hat dort seinen Kopf verloren oder so. Und nach etwas hin und her war der zu dem Zeitpunkt zumindest noch erste Konsul Frankreichs, ein gewisser Herr Napoleon, Anfang des 19. Jahrhunderts dann bereit, die französischen Gebiete in Nordamerika an die USA zu verkaufen. Genau das hatte der US-Präsident Thomas Jefferson schon seit längerer Zeit auch als Ziel verfolgt und man sagte jetzt ohne viel zu überlegen zu. Und ich meine, bei dem Preis auch wirklich kein Wunder, der belief sich auf 15 Millionen damalige Dollar für das wirklich gigantische französische Gebiet. Oder man müsste besser sagen, für das, was Frankreich sich dort eingebildet hat, zu besitzen, weil da siedelten so gut wie keine Menschen aus Frankreich, sondern fast ausschließlich Native Americans. Aber der Preis war halt doch der Wahnsinn. Das wären so angepasst an die Inflation heute pro Quadratkilometer etwa $130. $130 im Jahr 2024, wohlgemerkt. Ich bin jetzt nicht so ganz am Laufenden, also korrigiere mich gerne, aber ich glaube, solche Grundstückspreise würden die Menschen heute doch einigermaßen erfreuen. Tja, und damit verschoben sich die Verhältnisse in Nordamerika in diesem Jahr 1803 über Nacht ganz gewaltig. Die USA fügten da weite Teile im Zentrum des Kontinents zu ihren Territorien hinzu und wurden damit auch zunehmend zur lokalen Großmacht. Ich meine, klar, das heutige Kalifornien war immer noch spanisch kontrolliert, der Nordwesten der heutigen USA, Oregon und Washington, beanspruchte wiederum das Vereinigte Königreich für sich, aber in Washington war man jetzt durchaus bereit zu warten. Die Gelegenheit auch dafür würde sich schon noch bieten. Auf die eine oder die andere Art. Und was soll man auch groß sagen? Das Glück schien den expansionistisch eingestellten Herren in Washington im frühen 19. Jahrhundert tatsächlich treu zu bleiben. Auch Spanien war jetzt plötzlich bereit, über die Besitzverhältnisse in Nordamerika zu reden. Und im Jahr 1819 unterzeichnet die US-Regierung dann einen Grenzvertrag mit Spanien. Das spanische Königreich übertrug darin Florida samt der ganzen Golfküste an die USA und im Gegensatz akzeptierte Washington die West- und die Südwestgrenze zu den spanischen Gebieten in Kalifornien, den Rocky Mountains und Texas. Okay, eine blöde Sache gab es da. Eigentlich eine nervige Kleinigkeit, kaum der Rede wert, aber also, ja, wie soll ich sagen? Spanien hatte zu dem Zeitpunkt, als dieser Vertrag unterzeichnet wurde, halt schon seit fast 10 Jahren mit Unabhängigkeitskämpfen in Mexiko zu tun und die stellten wohl doch vielleicht eine größere Gefahr für das Reich dar, als man in Madrid bereit war zu glauben. Also, bumm, ein Jahr später, 1821, schmeißt die neue mexikanische Regierung die Spanier endgültig raus. Für die USA sind das tatsächlich ziemlich gute Nachrichten, weil Florida und die Küste, die hatte man jetzt ja. Und die US-Regierung hat jetzt natürlich die Grenzfrage im Westen wieder als eher offen angesehen, weil mit Mexiko hat man ja keinen Vertrag geschlossen. Also, es läuft wahrlich wie am Schnürchen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Aber machen wir doch an der Stelle jetzt in den frühen 1820er Jahren nochmal einen kurzen Zwischenstand, dass wir da jetzt nicht verloren gehen. Wie steht es denn jetzt um die Bestrebungen in den USA, dieser Manifest Destiny hier zu erfüllen? Naja, nach dem Kauf des Louisiana-Territoriums von Frankreich und der Übernahme Floridas von den Spaniern beherrschten sie jetzt erstmal das gesamte heutige US-Gebiet bis zum Mississippi. Im Süden auch inklusive des heutigen Louisiana und damit bis zur texanischen und damit in den 1820ern mexikanischen Grenze. Weiter im Norden reicht das US-Gebiet inzwischen bis an die Rocky Mountains heran, auch da wieder an die Grenzen Mexikos. Ja, und ganz im Nordwesten herrschte immer noch Streit mit Großbritannien um die heutigen Bundesstaaten Oregon und Washington. Wobei da aber zu dem Zeitpunkt eigentlich eh niemand lebte. Soweit so gut also. Aber auch bei dem Zwischenstand würde es jetzt nicht allzu lange bleiben, weil sonst wäre es ja kein Zwischenstand. Und die offene Frage, zumindest für die US-Seite dieser Grenze zu Mexiko vor allem, die würde sich in der Folgezeit immer stärker stellen und sich dabei immer stärker auf ein ganz spezielles Stück Land fokussieren. Nämlich auf Texas. Das hatte mehrere Gründe. Einerseits lag Texas eben direkt an der Grenze zu den USA. Es war damit der östlichste Teil Mexikos und für diesen Staat Mexiko auch einigermaßen peripher. Andererseits war Texas aber auch damals schon einfach anders als der Rest Mexikos. Schon in den 1810er Jahren, also während des Unabhängigkeitskrieges, sind immer mehr englischsprachige Weiße aus den USA nach Texas gezogen, um dort ihr Glück zu suchen, ob nun als SiedlerInnen oder auf der Suche nach Abenteuer, schnellem Geld, meist beidem, Ja, und diese Entwicklung nahm jetzt nach der Unabhängigkeit Mexikos nur noch weiter an Fahrt auf. Da wollte die mexikanische Regierung nämlich Texas jetzt endlich mal stärker besiedeln. Weil zu großen Teilen war das Land eigentlich immer noch von Indigenen beherrscht, vor allem sind hier die Apache zu nennen. Und das konnte man natürlich nicht einfach so belassen im modernen, unabhängigen Mexiko, da musste noch Zivilisation hin. Und so hat die mexikanische Regierung jetzt SiedlerInnen aus den USA einen Deal angeboten. Sie mussten zwar, wenn sie nach Texas kommen wollten, ihre US-Staatsbürgerschaft gegen die Mexikos tauschen, dann im Optimalfall Spanisch lernen und zum Katholizismus übertreten, aber ansonsten konnten die da in Texas gerne tun und lassen, was sie wollten. Und man muss auch sagen, allzu stark kontrolliert wurden auch diese Bedingungen nicht, insbesondere Punkt 2 und 3 mit der Sprache und der Religion. Und so zogen in den ersten 15 Jahren nach der mexikanischen Unabhängigkeit bis so in die 1830er hinein nicht weniger als 45.000 Menschen aus den USA nach Texas. Und es wird dich jetzt wohl nicht überraschen zu hören, aber die Taktik würde sich für Mexiko bald als ziemlich fatal herausstellen. Weil einerseits hatten diese neuen, in Anführungszeichen mexikanischen SiedlerInnen in Texas nach wie vor ziemlich nahe Verbindungen zu den benachbarten USA. In Sprache, in Selbstverständnis, in Religion, Abmachungen hin oder her, ne? Natürlich auch in Familienbanden. Ja, und andererseits waren diese SiedlerInnen mit der Zeit auch immer unglücklicher mit der mexikanischen Herrschaft. Und diese latente Unzufriedenheit erreicht Ende der 1820er Jahre einen ganz neuen Höhepunkt, weil da schafft Mexiko jetzt auch noch die Sklaverei ab. Und die war in Texas einigermaßen beliebt. Echte Sympathieträger dort, hä? Ja, das Ganze schaukelt sich dann noch ein wenig weiter hoch und mit dem Jahr 1836 explodiert diese Situation dann. Die Texaner haben scheinbar endgültig genug und sie starten eine Revolution gegen die mexikanische Herrschaft. Und damit sind wir auch beim Intro zu dieser Episode in Alamo angekommen. Es ist im März 1836, dass führende Figuren der weiß-amerikanischen Texaner, im Englischen werden die übrigens im Gegensatz zum eher neutralen Texans als Texians bezeichnet, mit einem I, das sind die weißen Texaner, die kommen jetzt zusammen und unter der Führung von Stephen F. Austin rufen sie einseitig die Republik Texas aus, als unabhängigen Staat. Diese Unabhängigkeit konnte die mexikanische Zentralregierung freilich nicht so weiter hinnehmen und es war eigentlich allen Beteiligten klar, dass es in der Frage jetzt zum Krieg kommen musste. Kurzer Einschub übrigens, was da sehr oft auch vergessen wird. Auch viele spanischsprachige TexanerInnen, Tejanos genannt, waren für eine Unabhängigkeit von Texas. Da gibt es schon eine relativ große Zahl und die haben sich dann auch infolge an den Kämpfen gegen Mexiko beteiligt, aber darüber wurde traditionell sehr wenig in Texas und in den USA gesprochen. So. Und zu diesem Krieg zwischen Texas und Mexiko kommt es dann auch. Es ist tatsächlich nur einige Tage nach der Unabhängigkeitserklärung, dass dann die Festung von Alamo nach schweren Kämpfen an Mexiko fällt. Aber schon bald erlangt dann auch die texanische Seite erste größere Siege und das unter dem schon damals berühmten Schlachtruf, den man auch heute noch hört, Remember the Alamo. Letztendlich gelingt es ihnen sogar, den mexikanischen Präsidenten, immerhin den legendären General Antonio López de Santa Anna, gefangen zu nehmen. Und so gehen die Kämpfe zwar noch einige Jahre weiter, aber am Ende kann Texas aus diesem mexikanischen Staat de facto ausscheiden. Anerkannt wurde das zwar von Mexiko nie ganz offiziell und vor allem die neue Grenze dieses Texas, wie sie zumindest gefordert wurde, war von Mexiko ziemlich umstritten, weil die war relativ weit südlich, nämlich am Rio Grande. Das könnte jetzt, würde man meinen, eigentlich auch das Ende der Geschichte für Texas sein, aber dann würden wir hier nicht drüber reden, weil jetzt kommt ja die nächste Komplikation dazu. Weite Teile der texanischen Öffentlichkeit wollten ja eigentlich gar nicht unabhängig sein. Sie wollten viel lieber schnellstmöglich den USA beitreten. Ja, und auch das lässt dann eben gar nicht so lange auf sich warten. Ganze 10 Jahre blieb diese Republik Texas unabhängig und dann einigten sich Vertreter in Austin und Washington über eine Aufnahme in die Union. Und die wird dann 1845 auch beidseitig beschlossen. Pikanterweise wird die aber beschlossen samt der umstrittenen Grenze am Rio Grande. Und es war wieder klar, die politische Führung südlich der Grenze in Mexiko könnte auch das wieder nicht akzeptieren und es würde wieder zu einem neuen Krieg kommen. Diesmal aber eben nicht zwischen Texas, sondern zwischen den USA und Mexiko. Und nun, man hätte es sich in Mexiko ja eigentlich denken können, aber 10 Jahre zuvor hatte man nicht mal gegen Texas gewonnen, wie sollte denn jetzt ein Sieg gegen die viel größeren USA drin sein? Und wirklich ohne jetzt zu viel über den Verlauf dieses Krieges zu reden, er endet für Mexiko wirklich fatal. Am Ende besetzen US-Truppen sogar nach einer Amphibienlandung irgendwo Mexico City und zwingen die mexikanische Führung am Ende wirklich zu einem Diktatfrieden, der es wirklich in sich hatte. Und an der Stelle würde ich dir jetzt wirklich empfehlen, eine Landkarte mal zur Hand zu nehmen, die die US-Bundesstaaten auch anzeigt. Hast du sie? Super, dann schau mal da so in Richtung heutiger Südwesten der USA. Neben Texas selbst erhielten die USA nämlich dort eine ganze Menge zusätzlicher Gebiete von Mexiko. Und das gehen wir das mal durch. Ne? Wir haben da zuerst den gesamten heutigen Bundesstaat Kalifornien im äußersten Westen. Wir haben den gesamten Bundesstaat Nevada östlich davon und den gesamten Bundesstaat Utah nochmal östlich davon. Da haben wir im Süden davon fast ganz Arizona und New Mexico. Da gibt es nur ganz wenige Bereiche, die ein paar Jahre später noch von Mexiko gekauft wurden. Aber quasi ganz Arizona, ganz New Mexico wurde in diesem Vertrag abgetreten. Ja, und dann auch noch der südlichste Zipfel von Wyoming, deutlich weiter im Norden. Die Hälfte Colorados südlich davon. Sogar noch ein kleiner Teil in Südwest Kansas. Und dann noch der sogenannte Panhandle von Oklahoma. Das ist dieser Teil, der links, oben links, Richtung Westen, aus Oklahoma rausragt. All das wird jetzt von Mexiko an die USA abgetreten. Und nicht nur das. Direkt vor Kriegsbeginn hatte sich Washington dann auch noch mit London auf einen Grenzverlauf geeinigt, oben im Nordwesten, das war ja immer noch offen, ne? Und man einigt sich jetzt auf die heutige US-kanadische Grenze, womit die jetzigen Bundesstaaten Washington und Oregon auch ins US-Territorium gelangen. Also, wenn 1846 bis 48 mal keine guten Jahre für die gute alte Manifest Destiny waren, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, und damit haben wir es dann auch. Mit diesem Jahr des Kriegsendes 1848 ist mit kleinen Ausnahmen, wie eben diesen Kauf, den ich angesprochen habe und ja, absolute Kleinigkeiten, das Territorium der heutigen USA, zumindest die sogenannten Lower 48, also Ausnahme Alaska und Hawaii, mehr oder weniger komplett. Klar, das bedeutet jetzt nicht, dass da überall jetzt schon gleich AmerikanerInnen lebten, dass das alles Staaten gewesen wären, ne, wie beim Louisiana Purchase davor ja auch schon. Werden diese Gebiete zu Territorien, nicht gleich zu Staaten? Die einzige Ausnahme ist Kalifornien, weil da wurde Gold gefunden. Warum nicht Staat werden? Ja, und in erster Linie waren diese Länder auch noch zum größten Teil, fast ausschließlich teilweise, von Native Americans bewohnt. Aber auch das würde sich in den nächsten Jahrzehnten noch schnell genug ändern, denn man hat in Washington schließlich vom Trail of Tears und Co. gelernt, wie man mit solchen angeblich aufmüpfigen Natives umzugehen hatte. Und das mit Texas? Ja, die Sache mit Texas ist dann fast schon ironisch, weil der Staat würde nur knapp 15 Jahre später auch schon wieder aus den USA austreten und den konföderierten Staaten beitreten. Da folgt der US-Bürgerkrieg und das ist eine ganz andere Geschichte und deren Folgen, insbesondere für schwarze Menschen in den USA, haben wir im Herbst ja auch schon zur Genüge im Zweiteiler über die Sklaverei und die, nennen wir es, Neosklaverei danach besprochen. Eine Sache eint jetzt all diese scheinbar unverbundenen Themen und das macht den US-Mexikanischen Krieg auch zu so einem spannenden Kristallisationspunkt in der nordamerikanischen Geschichte. Weil kaum eines dieser schweren Themen wurde jemals ernsthaft in den USA aufgearbeitet und ist gerade weißen AmerikanerInnen auch heute oft kaum bewusst. Sei es die brutale Expansion in Richtung Westen, in Wirklichkeit ja nicht so sehr auf Kosten Mexikos, sondern auf Kosten der indigenen Nationen Nordamerikas. Sei es die Rolle der Sklaverei für den so glorreichen Unabhängigkeitskampf in Texas oder seien es auch all die Wirren danach bis hin zum Bürgerkrieg und dem, was folgt. Das im Kern ist sie. Die Macht des Mythos Manifest Destiny. Der weiße Mann ist dazu auserwählt, sich und seine Kultur über den gesamten Kontinent auszubreiten. Darüber, wer oder was da im Weg war, darüber reden wir nicht so gerne. Bevor wir jetzt gleich zum Déjà-vu-Mitmach-Format dieser Woche kommen, und ich schwöre, ich weiß, ich spreche schon lange drüber, da wird ein neuer Name kommen. Ich komme aktuell einfach zu nichts. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich dich an dieser Stelle noch in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter einladen. Denn dort erwartet dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach. Geschichte aus unserem Alltag, einfach zum Nachdenken. Dazu natürlich auch, was sich hier im Podcast und so allgemein bei Déjà-vu-Geschichte tut. Du hast dort direkten Austausch mit mir kannst auf jede E-Mail antworten und ich melde mich garantiert zurück. Und außerdem gibt es exklusiv im Newsletter ein exklusives Hörbuch direkt zum Download namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Einen Link zum Newsletter findest du in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Letztes Mal haben wir ja mit Fabian von Sekta über religiösen und auch nicht religiösen, aber vor allem religiösen Fundamentalismus gesprochen. Und ich habe da am Schluss um Rückmeldungen gebeten von Menschen, die da vielleicht auch eine persönliche Erfahrung damit teilen könnten. Und ich habe da heute konkret zwei mitgebracht, die beide aus dem Déjà-vu-Club kommen. Zuerst eine kurze von Matthias. Er schreibt, Zitat, ich stamme aus der Bischofsstadt Rottenburg am Neckar und hatte einen Vater, der von den Russen 4 Jahre lang in Bautzen in die gelbe Hölle gesteckt wurde, bevor er es geschafft hat, nach Wangen im Allgäu zu seiner Mutter entlassen zu werden. In der Zelle hatte ein katholischer Priester 4 Jahre lang die Zeit für eine Hirnwäsche. Ergebnis war eine Konvertierung und später 8 Kinder, weil Verhütung des Teufels ist. Und dann noch eine anonyme Rückmeldung, ebenfalls aus dem Club. Etwas länger, Zitat. In den frühen 2000ern war die Jugend 2000 the hot thing. Dementsprechend sind wir alle gerne zur eucharistischen Anbetung, in den Gottesdienst etc. gepilgert. In diesem Umfeld habe ich viel mit einer Kommilitonin gemacht und wir haben uns oft besucht und zusammen gelernt. Wir haben damals auch beide Theologie studiert. Sie war nun das, was ich als fundamentalistisch bezeichnen würde. Sie sprach niemals schlecht über jemanden, betete aber viel für Menschen, die ihrer Meinung nach gesündigt haben. Ein Ereignis ist mir dabei sehr im Gedächtnis geblieben. Sie ist einmal in die Sprechstunde unseres Prüfers gegangen und hat mit ihm über mich geredet. Sie wollte wissen, was sie denn für mich bzw. für meine Seele tun könne. Immerhin habe sie mitbekommen, dass ich gelegentlich bei meinem Partner übernachte und es da möglicherweise zu unangemessenen Handlungen kommen könnte, obwohl wir nicht verheiratet waren. Der Prof muss ihr dann die Meinung gegeigt haben, dass sie das überhaupt nichts angehe. Guter Mann. Ich habe ihr da auch das ein oder andere dazu gesagt. Als ich dann später Mutter wurde, übrigens mit der Person, mit der ich damals möglicherweise Unkeuschheit getrieben habe, und wir sind inzwischen seit 23 Jahren zusammen und 16 verheiratet, hat sie mich gefragt, sie war inzwischen Lehrerin, wie sie denn den Kindern ab der 1. Klasse in allen Fächern beibringen könne, dass Unkeuschheit etwas ganz, ganz Schlimmes sei und Sex nur in der Ehe möglich wäre. Nach dem Motto, every time you masturbate, God kills a kitten. Ich hatte zwischenzeitlich echt Angst, dass sie an die Schule meines Kindes versetzt werden könnte und er sie als Lehrerin haben könnte. Ich hätte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit sie mein Kind nicht unterrichtet. Ui. Ja, an der Stelle einfach mal danke an euch beide fürs Teilen. Das ist schon, ja, da ist schon harter Tobak dabei. Und ich glaube, ich werde mir jetzt da keinen Kommentar erlauben bei so einem persönlichen Bericht, außer nochmal zu sagen, ja, wie auch vor 2 Wochen schon gesagt, das Thema kann man leider tatsächlich nicht wegignorieren in unserer Gesellschaft. Diese Woche wieder eine etwas offenere Frage, vielleicht auch zum Mitdiskutieren für alle da draußen. Wir haben ja heute in der Folge unter anderem auch eines gemerkt, nämlich dass Mexiko nach seiner Unabhängigkeit 1821 ein tief gespaltener und schwacher Staat war. Ziemlich und zunehmend im Gegensatz zu dem ja auch nicht viel länger unabhängigen USA weiter im Norden. Was glaubst du? Woran liegt das und wo sind denn da konkret die Unterschiede zu suchen, warum es in den USA so lief und in Mexiko doch so deutlich anders? Schreib mir da gerne eine E-Mail an die hallo@ralfgrabuschnik.com und ja, wie üblich bist du dann bei der Teilnahme auch mit der Namensnennung deines Vornamens hier im Déjà-vu-Mitmachformat, wie auch immer es heißen wird, einverstanden. Werbefrei und einiges mehr gibt es diesen Podcast übrigens im Déjà-vu-Club. Einen Link dorthin findest du immer in den Shownotes. Lass mir außerdem ein Abo da und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Außer natürlich die Clubmitglieder unter euch. Ihr könnt schon nächsten Dienstag etwas Neues erwarten. Macht es gut. Ciao.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen zweimal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach, Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte, direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.